Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie ein.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Politisiert, dem jungen Politik-Podcast. Wie immer mit meinem Mitpodcaster Leonard Wolf.
Und der bezaubernden Samantha Jo Klug.
Ja, jetzt bei der Aufnahme auch mit Equipment, denn eigentlich wollten wir die Folge letzte Woche aufnehmen, hatten dann aber ein Technikproblem, insofern, dass wir die Technik vergessen haben. Darum nun eine Woche später und mit geänderten aktuellen Themen. Und wir werden hören, welches das von Leo ist.
Ich habe mir gedacht, wir schauen einmal auf den letzten Sonntag zurück, den 28.10., an dem ja Hessen gewählt hat. Und wir können uns mal so ein bisschen anschauen, was denn dabei herausgekommen ist und was sich womöglich auch verändert hat. Ganz eindeutig lässt sich tatsächlich sagen, dass die Grünen wohl die größten Sieger sind, auch wenn sie lediglich zweitstärkste Kraft mit 19,8% und damit quasi gleich auf mit der SPD sind, haben sie doch aber mit 8,7% mit am überraschendsten auf jeden Fall so viel zugelegt. CDU und SPD haben zweistellig verloren und damit sind sie auch tatsächlich die größten Verlierer in dieser nach dieser Wahl. Die AfD zieht nun tatsächlich in den letzten Landtag ein mit 13,1% und damit 9% mehr als bei der Wahl bei der letzten Wahl 2013, glaube ich. Und die Linke ist auch drin, genauso wie die FDP, die es ganz knapp geschafft hat. Oder sie hat es nicht knapp geschafft, aber sie hat es sicherer geschafft als beim letzten Mal. Und damit hat sich doch dann tatsächlich am Sonntagabend Christian Lindner auch schon als der kleine Wahlsieger des Abends bezeichnet. Und was ganz spannend ist, vor allen Dingen in Anbetracht darauf, dass wir vor einigen Folgen ja erst über die Hürde oder über die 5%-Hürde gesprochen haben, dass die Freien Wähler gescheitert sind. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber sie sind lediglich um 2 Prozentpunkte daran gescheitert und hätten es bei einer 3%-Hürde beispielsweise geschafft. Und wenn man sich jetzt diese Ergebnisse so anschaut, es sind wie gesagt noch nicht viele Tage seitdem vergangen, dann sieht es gerade danach aus, dass die schwarz-grüne Landesregierung doch tatsächlich so fortgesetzt werden kann unter der Leitung von Volker Bouffier. Auch wenn zumindest jetzt, als ich gerade vor der Aufnahme nochmal geschaut habe, die Grünen wohl gesagt haben, dass sie sich auch grundsätzlich mit der SPD vielleicht vorstellen können, über eine Ampel zu reden und mit der FDP. Aber ich glaube, das ist doch tatsächlich eher sehr unwahrscheinlich, dass das eintreten würde. Zumal, genau, es sehr möglich ist, die aktuelle Regierung quasi fortzusetzen. Und wenn man sich tatsächlich die verschiedenen Koalitionsoptionen anschaut, dann war das ja sehr, sehr lang am Sonntagabend oder tatsächlich bis in die Nacht hinein so ein Zittern und Bangen an der einen oder anderen Stelle. Sodass es tatsächlich zwischenzeitlich auch nicht hundertprozentig klar war, ob CDU und Grüne tatsächlich ihre Regierung fortsetzen könnten oder ob eventuell die FDP als Mehrheitsbeschaffer notwendig ist. Aber sie haben es tatsächlich quasi mit einem Sitz geschafft, denn man benötigt im Hessischen Landtag gibt es die absolute Mehrheit ab 69 Sitzen und die haben CDU und Grüne gemeinsam erreicht. Zusammen mit der FDP wären sie bei 80 und hätten damit einen guten Puffer. Außerdem haben die 69 Sitze allerdings auch, wie gesagt, die SPD, Grüne und FDP, also die Ampel erreicht und aber auch die, naja, große Koalition kann man es ja nicht mehr so richtig nennen, aber CDU und SPD hätten zumindest auch 69 Sitze, auch wenn das eher unwahrscheinlich aussieht, auch wenn Volker Bouffier am Wahlabend und dann auch am nächsten Tag in der Pressekonferenz mit Angela Merkel gesagt hat, dass sie grundsätzlich jetzt mit allen Parteien, abgesehen von der FDP und der Linken, mal zumindest reden würden.
Von der AfD und der Linken.
Richtig, was hatte ich gesagt? FTP. Nee, ich meinte, genau, die Ränder, wie Volker Bouffier sie nannte, genau, mit denen wird er nicht sprechen oder wird die CDU nicht sprechen, aber alle anderen Parteien schon.
Ja, also zunächst einmal, was Lindner gesagt hat, dass sie eigentlich der zweite Gewinner sind, da muss man natürlich ganz klar sagen, neben den Grünen ist zunächst einmal die AfD leider, die 9% dazu gewinnen konnte. Und auch weil gerade über eine Ampelkoalition gesprochen wird, denke ich, dass es ja doch eigentlich wahrscheinlicher wäre, dass es eine Neuauflage von Schwarz-Grün gibt. Auch eigentlich, weil es ja den Wählern gegenüber wahrscheinlich, oder das ist jetzt natürlich eine Spekulation, aber mehr dementsprechend würde, was eben auch viele Wähler gewollt haben oder mit ihrer Stimme ausdrücken wollten. Und was man eben auch sagen muss, dass in der Landtagswahl oder bei der Landtagswahl ja auch viel um bundespolitische Themen ging, also dass auch damit Wahlkampf gemacht wurde. Und natürlich ist es immer so, dass es eine Überlagerung gibt von bundespolitischen Themen und Themen, die eigentlich die Landtagswahl betreffen. Aber ich fand auch, also die Grünen hatten ja auch ein Plakat wie Tarek statt GroKo, was ich eigentlich ja auch schlecht finde von einer Partei, dann auch noch dazu beizutragen, diese Vermischung zu fördern. Und von der ja recht guten Regierungsleistung, wenn man sich die Zahlen anguckt, hat halt vor allem oder haben vor allem die Grünen profitiert und die CDU halt kaum. Die mussten eher mit dem Verlust durch die Großkoalition in Berlin ja rechnen oder mussten das hinnehmen. Ich denke aber trotzdem, dass es eher zu einer Auflage von CDU und Grüne nochmal kommt. Kann mich natürlich auch irren, sollten die Grünen jetzt auf aufs Brechen hinaus unbedingt die Ministerpräsidenten stellen wollen, dann könnte es natürlich auch zu einer Ampelkoalition kommen, aber allein die Kosten, aus drei Parteien eine Koalition zu bilden, sind natürlich wesentlich höher, als wieder in eine Koalition zu gehen mit der CDU.
Ich halte das auch tatsächlich eher für sehr, sehr unwahrscheinlich und nee, kann ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen. Ich finde das ganz spannend. Ich habe zumindest gerade so ein bisschen in den vergangenen Monaten den Überblick über unsere Landesregierung in ganz Deutschland verloren. Haben wir irgendwo gerade eine Ampel? Ich glaube nicht, oder?
Ich weiß nicht, ob wir aktuell eine haben. Liegt aber auch daran, dass wir halt so viele Regierungsmöglichkeiten mittlerweile auf Landesebene haben und nicht mehr eben nur die klassischen von der SPD oder CDU geführten Koalitionen.
Ja.
Das müsste ich auch erst nochmal nachschauen.
Genau, können wir vielleicht auch mal tatsächlich, vielleicht sind die verschiedenen Landesregierungen auch mal ein Thema, das wir in Zukunft angehen könnten.
Also tatsächlich haben wir eine und zwar in Rheinland-Pfalz.
Okay.
Also vorstellbar ist es zumindest.
Okay, ja, also es ist ja vorstellbar, aber genau, ich halte es, wie gesagt, eher für nicht so wahrscheinlich. Zwar gerade wenn man sich ja auch die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit in Hessen, also die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierungsarbeit in Hessen anschaut, dann sind da die Ergebnisse für Schwarz-Grün ja auch gar nicht so schlecht, sodass ich tatsächlich wenig Gründe dafür sehe, tatsächlich, weshalb das nicht fortgesetzt werden sollte.
Das stimmt natürlich. Was ich aber auch nochmal sagen muss, dass Volker Bouffiers Aussage, sie würden mit allen sprechen, außer mit den Rändern, dass ich das natürlich auch wieder, also das ist natürlich eine typische CDU-Aussage, aber auch für ganz gefährlich halte, nach wie vor daran festzuhalten, die Linke und die AfD auf eine Stufe zu setzen, was extreme Positionen oder auch die Gefahr anginge, halte ich halt auch für, ja, eigentlich lächerlich mittlerweile. Wird aber nach wie vor gemacht, hat mich jetzt auch nicht überrascht, aber muss ich an dieser Stelle einfach sagen.
Vollkommen richtig, dieses Framing von vielen CDUlerinnen und CDUlern ist natürlich vollkommen unangebracht.
Ja, absolut. Gut, aber dass die CDU und die Linke nicht koalieren, das ist, glaube ich, auch allen vorher bewusst gewesen.
Zumindest nicht in Hessen, aber was wir da in Brandenburg, hat doch tatsächlich die CDU, glaube ich, auch schon mal verlauten lassen, dass sie sich das jetzt grundsätzlich womöglich vorstellen könnten. Dafür ist natürlich, ich weiß zumindest gerade gar nicht, wer das aus der CDU gesagt hat, aus der Brandenburger CDU, dafür viel gescholten worden, auch aus der eigenen Partei, aber tja, man hat schon Pferde kotzen sehen, wie man so schön sagt.
Naja, auf Landesebene ist eben doch viel mehr möglich.
Genau.
Damit sind wir aber auch durch mit der Landtagswahl in Hessen. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Landtagswahl in Bayern, weil wir ja letztes Mal darüber ausführlicher gesprochen haben. Entgegen unserer Erwartungen hat es ja doch gereicht, oder reicht es rein rechnerisch ja doch für ein Bündnis zwischen den Freien Wählern und der CSU. Aber wie zu, also eigentlich muss man sagen, wie zu erwarten war, haben die Grünen eben stark zugelegt. Die CSU wurde weniger stark abgestraft, als ich vermutet hätte. Also Umfragen haben sie ja teilweise auf 33% gesehen und nur mit den 37,2% ist natürlich nach wie vor ein sehr schlechtes Ergebnis für die CSU.
Ja.
Aber nicht so schlecht wie befürchtet. Und das die SPD, muss man leider sagen, der große Verlierer des Abends, auf unter 10%, das muss wirklich wehgetan haben.
Das ist wirklich, also 10,9% verloren, 9,7%, wie du gerade schon gesagt hast, das ist schon echt ein herber Schlag. Also klar, Bayern war ja noch nie ein Bundesland, in dem die SPD so gut davon gekommen ist. Es war schon immer ein schwieriges Pflaster, aber tja, unter 10%. Damit ja. Nach der AfD schon.
Und diesen Effekt haben sie dann eben auch mitgenommen in die Hessenwahl. Ne? Also genauso wie die Grünen diesen positiven Effekt mitgenommen haben, hat die SPD es natürlich in die andere Richtung gemacht. Ich warte schon darauf, dass irgendwann der umgekehrte Trend kommt, dass Leute aus Mitleid die SPD wählen, weil sie ihnen ja jetzt irgendwie doch schon leid tut. Von der Stimmung her kann ich mir das aktuell vorstellen. Aber genau, also so viel zum Thema Bayern, vielleicht zumindest noch so ein paar Worte, dass wir es nicht ganz außer Acht lassen. Dann kann ich ja jetzt auch schon mit meinem kurzen Thema starten. Und zwar mit einer riesigen Statue, die im indischen Gujarat gebaut worden ist. Sie misst 182 Meter und wurde am 31.10. Der Öffentlichkeit präsentiert vom Premierminister Narendra Modi. Und sie ist ungefähr doppelt so groß wie die Freiheitsstatue. Und somit auch höher als die bisher größte Statue eines Buddhas in China. Sie wurde in einer Rekordzeit errichtet, nämlich in einer Rekordzeit von nur 33 Monaten und hat ungefähr 358 Millionen Euro gekostet. Sie stellt den früheren Freiheitskämpfer und Innenminister Patel dar. Und warum ich das Thema herausgesucht habe, ist folgendes, da ich mir angeguckt habe, warum baut man in der heutigen Zeit solch eine Statue? Davon mal abgesehen, dass sie wahrscheinlich auch bald von einer noch größeren Statue in der Nähe von Mumbai übertrumpft werden wird. Aber das nur nebenbei. Und zwar erstmal vielleicht zu Patel. Also er hat nach Indiens Unabhängigkeit sozusagen dafür gesorgt, dass die Fürstentümer auch in die Union, also in die Indische Union sozusagen geholt wird und laut Modi auch dafür gesorgt, dass Indien sozusagen nicht noch weiter zerfällt, sondern zusammenbleibt. Darum wird das Denkmal auch als Denkmal der Einheit bezeichnet und Patel auch als eiserner Mann Indiens. Warum ich sage, was dahinter steckt, man muss dazu sagen, dass Modi von der BJP ein Hindu-Nationalist ist und man in Indien wieder Bestrebungen sieht, die zu einem hinduistischen Staat hingehen. Das sieht man auch schon in einigen, Stadtteilen, also nicht Bundesländer sind das ja, aber Gebieten sozusagen, ja. Wo eben die BJP sehr stark ist, dass zum Beispiel Rindfleisch verboten wird, also oder Rinderschlachten verboten wird und damit natürlich auch die muslimische Minderheit, die teilweise dann von den Verkäufen lebt, ganz klar benachteilt. Und solche Tendenzen sieht man eben in einigen Bereichen schon. Und allgemein untergräbt er natürlich mit diesem riesen Denkmal von Patel Nehru, der auch natürlich Freiheitskämpfer war und auch immer im Zuge von Gandhi ja auch genannt wird, eben dieses Dreiergespann und der halt wesentlich stärker für ein säkuläres Indien eingetreten ist. Und Patel ist das eben nicht. Also Patel war eben jemand, der sich klar zum Hinduismus geäußert hat und auch sich klar selbst als Hinduist gesehen hat. Und der auch weniger eine Wirtschaftspolitik, also eine sozialistische Wirtschaftspolitik befürwortet hat als Patel. Und man könnte jetzt natürlich sagen, dass Modi damit auch ein bisschen dieses Andenken Neos in den Hintergrund rücken will und Patel natürlich ein bisschen mehr in den Vordergrund. Und ich fand das mal einfach nur ein sehr schönes Beispiel dafür, wie auch jede Regierung eigene Schwerpunkte in der Geschichte legen kann. Denn natürlich ist er sich sehr bewusst, dass man das Andenken ja auch zu Recht ehren muss und dieses Dreiergespann ja auch für die Unabhängigkeit Indiens im Endeffekt gesorgt hat. Aber so halt doch kann man eigene Schwerpunkte setzen ein bisschen. Und ja, ich fand es, wie gesagt, auch ein bisschen, ja, außerhalb meines Horizonts, ich weiß nicht, wie ich es anders beurteilen soll, dass heutzutage noch solche monumentalen Denkmäler gebaut werden. Ich glaube, das hat natürlich auch nochmal in Asien eine ganz andere, ja, Historie, was Denkmäler angeht in dieser Größenordnung, als jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel.
Ja, also ich habe auch tatsächlich überlegt, die Vorstellung, dass jetzt in Deutschland irgendwie eine Statue größer als die Freiheitsstatue gebaut wird.
Doppelt so groß.
Doppelt so groß. Erscheint erstmal so ein bisschen absurd. Also gerade auch eine Statue, die ja was sehr Personifiziertes ist. Ich habe dann überlegt, okay, es gibt ja durchaus schon also den Gedanken, irgendwie beispielsweise so ein Einheitsdenkmal wieder zu bauen.
Die Einheitswippe.
Die Einheitswippe vom Reichstagsgebäude tatsächlich. Aber genau, so eine Statue würde uns jetzt erstmal nicht einfallen. Dann habe ich überlegt, wann hat uns vielleicht politisch tatsächlich das letzte Mal so eine Statue beschäftigt. Das war, glaube ich, rund um die Ausschreitungen in Charlottesville in den USA, wo es ja tatsächlich, oder regelmäßig in den USA, wo es darum geht, irgendwie, ob Statuen von quasi ehemaligen Südstaatlern, ob die gegebenenfalls vielleicht abgebaut werden sollten oder nicht. Aber ja, tatsächlich, also es ist irgendwie ein zumindest in Europa, glaube ich, oder zumindest bei uns jetzt kein Thema, das so regelmäßig auf der Tagesordnung steht, das stimmt.
Ja, zumal, also eine Statue ist jetzt natürlich nichts Ungewöhnliches, aber in dieser Größenordnung eben, ne? Also dass man das wirklich als Prestigeprojekt sieht.
Ja.
Und in dem Fall ist es natürlich auch, pünktlich eröffnet worden, nun einerseits also an dem Tag des Geburtstags von Patel, aber auch in Hinsicht auf die also längerfristige Vorbereitung auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr natürlich nochmal die eigene Position zu stärken und das nationale Gefühl Indiens zu stärken. Aber trotzdem, wenn man so viel Gelder auch ausgibt für ein solches Prestigeprojekt, würde das in Deutschland, hoffe ich zumindest, eher auf Protest als auf Zuspruch stoßen. Aber das ist da anscheinend noch ganz anders. Beziehungsweise gab es sicherlich auch Protest, aber wie der dann wieder durchdringt, ist die andere Frage.
Auf jeden Fall. Und also, habe ich das richtig verstanden? 358 Millionen
Euro.
Das ist halt auch schon nicht wenig. Muss man ja tatsächlich mal so sagen.
Ja, ist auf jeden Fall Geld, das man in Indien hätte besser investieren können. Und zumal sind es nicht nur die Kosten, sondern es mussten natürlich auch einige tausend Menschen umgesiedelt werden. Mhm. Also sowas gehört natürlich auch mal zu Großbauprojekten dazu.
Ja.
Ja.
Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, die Einheitswippe wird derzeitig wohl so um die 15 Millionen Euro kosten sollte, womöglich.
Zudem hat ja wohl auch, glaube ich, jeder so seine ganz eigene Meinung. Ich finde es prinzipiell die Idee, ein Denkmal zur deutschen Einheit zu machen, ist durchaus angebracht, aber die Art des Denkmals finde ich doch schon sehr kurios. Im negativen Sinne.
Ja, ich würde sagen, kurios im neutralen Sinne, da würde ich mich da anschließen. Aber ja, genau, vielleicht wird das ja auch tatsächlich, wenn sie denn dann womöglich gebaut wird, auch mal die Möglichkeit, vielleicht hat sie dann auch mal die Möglichkeit, hier ihr eigenes Thema zu bekommen in unserem Podcast.
Ja, mal gucken, ob und wann diese fertig wird.
Genau.
So, dann war es jetzt auch schon mit den kurzen Themen und ich bin gespannt, worauf du dich heute etwas intensiver vorbereitet hast. Noch intensiver.
In nur wenigen Tagen, am 6. November, und wir nehmen gerade tatsächlich am 1. November auf, findet in den USA die Senatswahl statt. Und da gibt es eine kleine Überraschung, und das in einem der Bundesstaaten, von dem man es vielleicht am wenigsten sich erdacht hätte. Und zwar gibt es tatsächlich, oder ist es nicht komplett unwahrscheinlich, dass in Texas tatsächlich mal ein Demokrat in den Senat gewählt wird. Und zwar geht es um den Der Deutschlandfunk nennt ihn den Südstaaten-Kennedy. Geht es um Beto O'Rourke, der tatsächlich seinem Gegner Ted Cruz, der ja zuletzt 2016 tatsächlich auch als Präsidentschaftskandidat angetreten ist für die, oder als nicht als Präsidentschaftskandidat, aber als republikanischer Kandidat zur Verfügung stand. Tatsächlich macht Beto O'Rourke Ted Cruz das Leben gerade so ein bisschen schwer und ein doch so sicher geglaubter Sitz wie in Texas beginnt tatsächlich zu wanken. Und das ist mal was Neues, denn seit tatsächlich, ich glaube seit 1988 hat Texas keinen Demokraten mehr in den Senat geschickt und dementsprechend wäre das schon so ein bisschen so eine Erdbebenergebnis, wie man doch auch in letzter Zeit häufig an der deutschen Politik gehört hat, dass es sowas gäbe. Genau, vielleicht nochmal kurz zur Information. Also Texas entsendet quasi oder hat zwei Sitze im Senat und einer davon könnte gerade, wie gesagt, durch Beto O'Rourke angenommen oder übernommen werden. Und tatsächlich ist es so, dass er damit tatsächlich auch die Mehrheit der Republikaner so ein bisschen ins Wanken bringt, denn die Demokraten brauchen im Senat nur zwei Sitze und würden die Mehrheit damit einnehmen. Und Texas ist, wie gesagt, eher ein fest in republikanischer Hand geglaubter Sitz. Und deshalb ist es vielleicht ganz spannend, wenn wir uns diesen doch bisher etwas eher unbekannten Kandidaten mal ein bisschen genauer anschauen. Beto O'Rourke sitzt seit 2013 im US-Repräsentantenhaus und bewirbt sich jetzt, wie gesagt, auf einen Senatssitz. Und er ist, wie gesagt, ich habe gesagt, hier der Deutschlandfunk nennt ihn so ein bisschen den Südstaaten-Kennedy. Der Spiegel hat letztens getitelt, der weiße Obama, und viele sehen ihn tatsächlich mit einem ähnlichen Charisma ausgestattet wie zuletzt nur wenige demokratische Kandidatinnen und Kandidaten. Und er ist tatsächlich, also für texanische Verhältnisse, ist er schon ganz schön progressiv. Er wird tatsächlich, er ist kein extremer Linker, wenn man sich das mal so anschaut und bei den Demokraten schaut, aber er ist für mehr Waffenrestriktionen, $15 Mindestlohn, Marihuana-Legalisierung. Der Spiegel schreibt so schön, wenn jemand pro Umweltschutz und pro Recht auf Abtreibung ist, dann klingt das doch eher nach einer Anleitung zum Verlieren in Texas. Und auch insgesamt gibt sich Beto O'Rourke tatsächlich sehr, ja, tatsächlich sehr hip, würde ich sagen. Er hat in einer Punkband mitgespielt, hat auch mal gekifft, wie er zugegeben hat, und versucht tatsächlich auch vor allen Dingen die jungen Wählerinnen und jungen Wähler zu mobilisieren, die tatsächlich historisch gesehen in Texas schon immer eher eine sehr geringe Wahlbeteiligung haben. Also die 18- bis 24-Jährigen haben bei den letzten Zwischenwahlen in Texas sind lediglich 20% wählen gegangen, und O'Rourke formuliert quasi sein Ziel, dass er versucht, diese Zahl der jungen Wählerinnen und Wähler auf 50% zu steigern. Aber tatsächlich braucht er die auch, denn gerade liegt er immer so, je nachdem welche Zahlen man sich anschaut, zwischen 4 und 7% Prozentpunkte hinter Ted Cruz. Ich beobachte O'Rourke tatsächlich quasi schon seit einigen Monaten, weil es tatsächlich auch ganz spannend ist, wie er seinen Wahlkampf führt, und deshalb bekomme ich tagtäglich quasi von seinem Wahlkampfteam Mails, und in einer der letzten hieß es, er ist nur 3,7 Prozentpunkte hinter Ted Cruz, was tatsächlich bei 5,7% unentschiedener Wählerinnen und Wählern ja schon nach einem zumindest machbaren Ziel aussieht. Und ansonsten, wenn man sich tatsächlich auch nochmal programmatisch so ein bisschen ihn anschaut, dann beschäftigt er sich auch schon mit dem größten Thema, was tatsächlich gerade in den ganzen USA, aber gerade auch in Texas eine Rolle spielt. Es geht um Einwanderung. Mexiko hat ja eine Grenze von knapp 1500 Kilometern Länge zu Mexiko. Und gerade aus so einer Grenzstadt, El Paso, kommt auch O'Rourke und ist dort aufgewachsen. Und Tatsächlich heißt Uruk ja eigentlich, oder Bito Uruk eigentlich gar nicht Bito, sondern Robert. Aber Bito ist quasi die mexikanische Version von Robert, was natürlich tatsächlich auch schon mal eine Aussage ist, dass er als Kandidat quasi einen mexikanischen Namen unter anderem wählt. Und das steht aber tatsächlich, glaube ich, auch für seine Position. Also er sagt, Texas ist tatsächlich einfach ein binationaler Lebensraum und darin sollte man doch eher die Chancen und die Möglichkeiten erkennen, als das Ganze zu verteufeln. Und er möchte also quasi lieber das Potenzial dafür nutzen. Was tatsächlich ja aber auch ganz spannend ist, dass diese Grenze, die natürlich sehr, sehr groß ist mit 1500 Kilometern, aber bei einem Bundesstaat, der größer ist als Frankreich tatsächlich und dementsprechend es auch viele weite Teile gibt, die gar nicht in der Nähe dieser Grenze sind, doch trotzdem eine so große Rolle spielen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, wie er denn seinen Wahlkampf geführt hat, und das ist quasi auch der Grund, weshalb ich ihn so ein bisschen auf dem Schirm habe, da ich mich ja mit politischer Kommunikation immer wieder beschäftige, ist er tatsächlich auch verhältnismäßig unkonventionell. Und das sieht man aber auch dann tatsächlich so ein bisschen seine Strategien, wenn man sich anschaut, wofür er sein Geld ausgibt, also von den 38,1 Millionen US-Dollar, die er im Zeitraum Juli bis September gesammelt hat, was im Übrigen verglichen mit den 12 Millionen, die Ted Cruz gesammelt hat, schon ein großer Unterschied ist. Davon hat er beispielsweise seit Mai 5,7 Millionen für Facebook-Werbung ausgegeben, was auch nochmal zeigt, wie sehr es ihm tatsächlich da um vielleicht nicht die klassischen Wählerinnen und Wähler in Texas angeht, sondern er tatsächlich auf die jungen Menschen setzt und auf die so häufig auch genannten Millennials, die er versucht so zu erreichen. Und aber da tatsächlich auch in der Kommunikation, also ich finde das furchtbar spannend, weil sie so herrlich unprofessionell und fast schon, also tatsächlich sehr, sehr authentisch ist. Und er ist auch einer der ersten Kandidaten gewesen, die beispielsweise auf Facebook einen TV-Werbespot aufgezeichnet haben, quasi direkt während einer Facebook-Live-Schalte. Und so sieht man, dass da doch irgendwie mal so ein bisschen frischerer, neuer Wind tatsächlich und das auch, also in Texas weht und tatsächlich auch die Chance besteht, dass daraus was werden könnte.
Ja, also du hast ja gerade auch schon die Finanzen angesprochen im Wahlkampf. Da ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Vergleich zu Obama, dass er eben keine Mittel aus der Bundespartei oder von Lobbygruppen angenommen hat, also schon seine Finanzierung ein bisschen anders war. Und er versucht jetzt eben auch über unkonventionelle Wege junge Leute vor allem zu erreichen. Wobei ich glaube, dass es schwierig ist, zwischen den Umfragen und dem Wahlergebnis am Tag selbst auch wirklich eine Verbindung zu ziehen, weil bei einer so geringen Wahlbeteiligung sieht man ja anscheinend auch, dass es doch nochmal ein großer Unterschied ist, zu sagen, wen möchte man wählen und wählt man ihn dann tatsächlich auch. Und da glaube ich halt leider, dass bei den älteren WählerInnen mehr noch dieser Zwang ist oder diese Disziplin auch wirklich zur Wahl zu gehen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es bei den Jugendlichen anders ist. Ich weiß auch nicht in Texas, ob das in allen Regionen so einfach ist, zur Wahlurne zu kommen. Ja. Da habe ich einfach wirklich gar keine Übersicht, wie es organisiert ist. Aber natürlich ist es spannend zu sehen, dass ein so konservativer, wenn nicht sogar der konservativste oder mit einer der auf jeden Fall, Staaten in der USA kurz davor steht, einen demokratischen Senator zu wählen. Das wäre auf jeden Fall mal was Neues. Und zumal muss man ja auch sagen, dass dieses Geld, was nun für Cruz gesammelt worden ist von der Partei, ja auch in anderen Staaten fehlt, wo sie genauso eigentlich versuchen müssten, Plätze von den Demokraten wieder zurückzuerobern.
Genau, und man sieht tatsächlich auch, was für eine Bedeutung quasi dieser Wahlkampf oder was für eine Bedeutung da entstanden ist, als tatsächlich Trump vor einigen Wochen dann höchstpersönlich auch mit in den Wahlkampf für Ted Cruz quasi eingestiegen ist und einen seiner ehemaligen Gegner ja tatsächlich quasi da unterstützt und Wahlkampfveranstaltungen mit abhält so. Das ist Also auf jeden Fall ist, glaube ich, die haben die Republikaner da so ein bisschen Schiss, dass das doch irgendwie in die Hose gehen könnte jetzt. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer am Überlegen. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt keinen extrem guten Überblick über die Demokratische Partei in den USA, aber die Frage ist auch, ob sich hier nicht vielleicht ein potenzieller Präsidentschaftskandidat positioniert oder so und auch Trump irgendwie nochmal gefährlich werden könnte.
Ja, ich glaube eher, dass es ihm jetzt, also du meinst jetzt sozusagen, ja.
Genau.
Das muss man natürlich sehen, wie sich das entwickelt. Trump werden wir auch zumindest noch bis zur nächsten Wahlperiode, wenn nicht sogar, da gibt es ja auch schon Befürchtungen, dass er nochmal gewinnen könnte, länger ertragen. Ich glaube aber zum Beispiel, dass Ted Cruz jetzt auch ganz stark auf die Füße fällt, dass er eben Donald Trump nicht unterstützt hat, weil gerade in Texas hat Donald Trump ja durchaus eine große Schar von Anhängern seiner Position, gerade in dem konservativen Lager eben. Mhm. Und ich glaube, dass das eben auch ein großer Nachteil ist. Insofern hat er jetzt eigentlich Glück, dass Donald Trump ihn dennoch unterstützt. Und da sieht man wieder, dass ein gemeinsamer Feind dann eben doch sowas vergessen lässt und er da anscheinend auch an das große Ganze denkt, in Anführungsstrichen. Ja, aber ich habe noch eine Frage an dich, wenn du sagst, du hast es auch schon eine Weile beobachtet. Wie kannst du dir es denn erklären, dass jetzt Rook eben so in den Umfragen so weit vorne ist, also weil seine Positionen ja doch eher etwas sind, was man dem Bundesstaat nicht so zurechnen würde? Also sind das alles wirklich nur Sachen, die man auf den Wahlkampf zurückführen kann?
Also ich glaube tatsächlich zumindest auch, also erstmal, wenn man so einen allgemeinen Blick in die USA wirft und ich versuche doch tatsächlich auch so einige US-amerikanische Medien da zu konsumieren und mir daraus ein Bild zu bilden. Ich glaube, also oder das zeigen ja tatsächlich auch die Zahlen, Trump ist nicht so beliebt. Und ich glaube, das sorgt zum einen auch dafür, dass die Republikaner so ein bisschen drunter leiden. Und ich glaube, wir haben mit O'Rourke tatsächlich eine Person, die so für komplett das Gegenteil steht. Irgendwie, die versucht eher mit Hoffnung als mit Ängsten zu werben. Und ich glaube, das kann ganz schön mitziehen. Und dann zusätzlich hat er einfach auch tatsächlich Charisma. Also wird, wie gesagt, nicht umsonst der weiße Obama oder mit Kennedy verglichen. Und ich glaube, also auch wenn man sich die Zahlen in Texas ja anschaut, wo beispielsweise Trump weniger gewählt wurde als 4 Jahre zuvor McCain, dann gibt es, glaube ich, auch einfach da die genügend Menschen, die sagen, okay, vielleicht ist es doch auch ein bisschen geiler, irgendwie einen Kandidaten zu wählen, der ja Hoffnung mit sich bringt und nicht nur die ganze Zeit irgendwie auf der Angstschiene fährt. Und gleichzeitig, wenn er es schafft, junge Menschen zu mobilisieren, die ja dann tatsächlich quasi vorher gar nicht wählen gegangen sind, dann hilft ihm das natürlich auch nochmal. Also ich glaube, es ist da so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Genau.
Wo man ja sagen muss, dass wenn eben Trump auch diese schlechten Umfragewerte hat, dass er eigentlich auch eher wieder dafür sprechen würde, dass eben Konservative, die sich von Trump nicht vertreten fühlen, bei Ted Cruz durchaus aufgehoben fühlen, weil er ja eben diese konträre Meinung erst hatte. Aber
wenn Trump jetzt für Ted Cruz quasi Wahlkampf macht, dann...
Na, mittlerweile, aber ja auch erst, als diese schlechten Ergebnisse bereits...
auf jeden Fall,
Aber es ist natürlich wahrscheinlich ein Zusammenspiel und die anderen Faktoren, die du gerade genannt hast, spielen da natürlich auch mit rein. Aber inwiefern es dann wirklich am Wahltag selbst so knapp wird, das bleibt offen.
Ja.
Ich vermute mal, dass die Demokraten es leider nicht schaffen werden, aber auch schon nah ranzukommen wäre eine Sensation.
Auf jeden Fall, und weil tatsächlich, also so ein bisschen, wenn man sich andere Stimmen aus der Demokratischen Partei anhört, dann soll, auch wenn das jetzt womöglich mit diesem Sitz im Senat nichts wird, das trotzdem langfristige Auswirkungen auch haben, dass sich das, also quasi positive Auswirkungen, dass einfach selbst ein Demokrat überhaupt die Chance hat, es in Texas zu schaffen. Also genau, es gibt so Stimmen aus anderen Bezirken oder von anderen Demokraten, die halt sagen, hier, also selbst wenn das nichts wird, das hat zumindest uns so einen gewissen Schwung mitgegeben.
Ja, zumal es ja wie gesagt nun auch dazu führt, dass die Republikaner ihre finanziellen Mittel stärker als vorher gedacht auf Texas konzentrieren müssen.
Ja.
Und das fehlt ihnen woanders und so können natürlich die Demokraten auch hoffen, dass das Vorteile für sie in anderen Bundesstaaten bringt und sie somit vielleicht dann doch wieder die Mehrheit im Kongress zurückerobern können.
Genau. Und im Senat.
Im Senat, ja. dann lassen wir uns überraschen, was da kommt am 6. November. Einem genau. Dienstag, wie wir festgestellt haben.
Ja, vielleicht genau, werfen wir in der nächsten Folge nochmal einen kurzen Blick zurück und schauen dann, wie das Ergebnis war.
Genau.
Und damit bin ich dann jetzt tatsächlich auch durch. Und Sam, was hast du uns denn mitgebracht?
Ich möchte jetzt über ein, eigentlich nicht ganz so aktuelles Thema sprechen, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, ein dauerhaft aktuelles Thema, nämlich über Mietenpolitik. Und da habe ich mir als Hintergrundthema die viel gelobte oder hochgelobte Wohnungsbaupolitik in Wien angeschaut. Denn in Wien ist die Situation, dass es insgesamt sehr viele Wohnungen gibt, die entweder der Gemeinde gehören oder einer geförderten oder einer gemeinnützigen Immobilienfirma. Nämlich insgesamt sind das rund 60% aller Wohnungen, sprich 32% sind Mietwohnungen der Gemeinde und 26% Eigentum von gemeinnützigen Immobilienfirmen. Und dementsprechend ist Wien auch im europäischen Vergleich eine recht günstige Hauptstadt zum Wohnen, also österreichische Hauptstadt, und im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten relativ günstig. Man könnte jetzt fragen, hat Wien denn nicht ähnliche Probleme wie andere Großstädte? Doch hatte es, denn auch Wien wächst um rund 30.000 Einwohner pro Jahr. Das ist bei einer Stadt von 1,5 Millionen schon recht viel. Also man geht davon aus, dass es in 6 Jahren ungefähr 2 Millionen Menschen sein werden, die dort leben. Und auch sie haben natürlich mit der Tendenz zu kämpfen, dass es immer mehr Einpersonenhaushalte sind. Dennoch schaffen sie es, relativ viele Wohnungen zu bauen. Also wenn man es vergleicht, hat Berlin mit fast doppelt so vielen Einwohnern wie Wien von 2011 bis 2016 weniger als 28.000 Wohnungen fertiggestellt. Und in Österreich hat allein die gemeinnützige Bauvereinigung 23.000 Wohnungen in der Zeit gebaut. Also wesentlich mehr. Dennoch gibt es Tendenzen, die man auch hier sieht. Wir würden sagen Gentrifizierung. Das sieht die SPÖ, die Wien praktisch schon immer führt. Aber anders, sie spricht lediglich von einer sanften Stadterneuerung. Also dass es nur eine Aufwertung mancher Stadtteile gäbe, ohne Verdrängung. Das ist natürlich auch ein bisschen schön geredet. Auch sie haben mit solchen Problemen zu kämpfen, allerdings in abgefederter Form, muss man sagen. Und andere sehen eben auch, dass Wien nicht wie Berlin beispielsweise viele Wohnungen privatisiert hat. Was nun natürlich auch ein großes Problem ist, sei es, dass bei Jugendzentren Mieten nicht mehr getragen werden können oder dass man eben jetzt auch schlechter einfach steuern kann, wo Sozialwohnungen entstehen. Und mit den Sozialwohnungen in Wien ist es auch ein bisschen anders als in Berlin oder in Deutschland. Denn hier haben ja die Sozialwohnungen nur eine Sozialbindung auf eine gewisse Zeit. Mhm. In Wien ist das allerdings anders. Also man hat beim Bau zunächst einmal eine Phase der Ausfinanzierung, meist nach 35 Jahren, in denen eine Kostenmiete vorschreibt, dass man die Miete, abgesehen von einer geringen Eigenkapitalverzinsung, nicht nach einer Rendite erhöhen darf. Also sozusagen nur eine Kostendeckung vornehmen kann. Und auch danach bleibt die soziale Bindung bestehen. Also, dass eine Wohnung eigentlich dauerhaft sozial gebunden ist. Das führt auch dazu, oder das, der Ursprung liegt auch darin, dass man eben sozialen Wohnungsbau nicht nur für eine sozial benachteiligte Schicht gewährleisten möchte, sondern für eine breite Mittelschicht eigentlich. So ist es eben auch, dass ungefähr 3/4 der Wiener potenziell Zugang hätten zu, also Anspruch auf einen geförderten Wohnungsbau. Und der Ursprung liegt eigentlich schon in einer Zeit von 1923 bis 1934 in der Periode des sogenannten Roten Wiens. Denn damals wurden große Areale der Stadt, also die Stadt hat große Areale gekauft und schon damals rund 65.000 Wohnungen dort errichtet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Wohnbauprogramm auch wieder aufgebaut. Da hat man heutzutage noch sehr große Wohnkomplexe aus der Zeit, wo man doch ganz klar diese Sozialutopie, die halt als Gedanke dann natürlich auch hinterstand, noch erkennt. Und neben dieser Tendenz, dass das eben auch nach wie vor noch gemacht wird oder versucht wird, sieht man aber auch etwas anderes, und zwar, dass mit einem sogenannten Smart-Wohnbauprogramm in Kombination mit der Förderschiene Superförderung, so wurde es genannt, dass auch Neubauvorhaben gefördert werden. Das ist zwar auch darauf ausgerichtet, dass sich Geringverdienerhaushalte, ja, dass die stärker bezuschusst werden. Trotzdem würde ich sagen, es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, immer Eigenheim oder eine Wohnung selbst zu bauen. Da weiß ich auch nicht, inwiefern das dann tatsächlich bei den Geringverdienern ankommt oder ob es dann nicht doch etwas ist, eben nur für die obere Mittelschicht. Ja. Und auch diese Tendenzen hat man, aber nach wie vor wird halt Geld investiert, zumindest seit 2015 wieder, seitdem man gemerkt hat, dass die Stadt doch stärker wächst als gedacht, um eben auch, ja, auch diesen Puffer, den man hat, weiterhin auszubauen. Und ich finde, man kann davon lernen, dass eben doch Gemeindewohnungen oder auch Genossenschaftsmodelle dazu führen, dass man eben eine wesentlich erstens steuerbare und auch günstigere Wohnpolitik erreicht. Denn in Berlin ist ja so, dass selbst wenn neue Wohnungen gebaut werden, es trotzdem schwer ist, sicherzustellen, dass diese auch bezahlbar sind und nicht eigentlich weiter dazu beitragen, dass die Stadt ja gentrifiziert wird oder dass eben immer mehr Leute an den Rand der Stadt gedrängt werden. Wobei ich auch immer finde, dass ein Stadtrand doch ganz schön stigmatisiert wird, indem man so tut, dass alle Leute, die dort wohnen müssen. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
Auf jeden Fall. Okay, das klingt ja tatsächlich erstmal alles schon ein bisschen geiler als hier in Berlin. Würdest du dem jetzt auch erstmal so zustimmen?
Ja, also in den Artikeln, die ich gelesen habe, gab es, wie gesagt, auch diese Tendenzen als einziges Negatives, dass natürlich auch sie mit dem Problem zu kämpfen haben und auch da gibt es Probleme der Gentrifizierung, aber in abgeschwächter Form. Mhm. Und ich glaube, dass die Wohnungspolitik angespannt ist, aber wesentlich abgeschwächter als anderswo. Also gerade hier in Deutschland in großen Städten ist ja nicht nur Berlin, ist ja auch München, es ist Frankfurt, es ist Köln, es sind eigentlich alle größeren Städte, die aktuell damit zu tun haben.
Okay, und mir ist gerade aufgefallen, du hast ja die historischen Ursprünge quasi davon schon angesprochen, unter anderem das rote Wien in den 20er und 30er Jahren. Hast du zufälligerweise was dazu gefunden, ob es dazu, also was damals quasi der Auslöser dafür war, dass man sich überlegt hat, wir müssen jetzt 65.000 Sozialwohnungen bauen?
Also ja, in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg ist die Stadt eben auch schon sehr stark gewachsen und es gab auch eine relativ große Wohnungsnot. Und da war dann natürlich auch mit einer ideologischen Vorstellung eben, wie gesagt, diese Sozialutopie von Wohnanlagen zu erschaffen, war das dann eine Maßnahme, die SPÖ damals ergriffen hat oder die sozialdemokratische Regierung damals ergriffen hat. Und das war dann natürlich der Auslöser, also die große Wohnungsnot. Mhm. Weil du ja gerade gefragt hast, das klingt ja alles erstmal sehr gut. Vielleicht auch die Stimmen der Opposition, die sagt eben dagegen, ja, es gebe zu viel unnütze Vorgaben beim Bauen und setzen halt eigentlich auch mehr auf den privaten Bereich, den man es leichter machen sollte zu bauen. Ähnlich wie man es ja auch hier hört von der Seite aus und sagt eben auch, dass zum Beispiel Transparenz fehlt. Mhm. Also andererseits wird zum Beispiel gerade gegen 32 Mitarbeiter von Wiener Wohnen, das ist eine große Hausverwaltung der Gemeindebauten, also wie ich ja am Anfang auch gesagt habe, dass eben rund 30% in geförderten Wohnungsbau sind und Wiener Wohnen hat rund 220.000 Wohnungen zum Beispiel, also ein relativ großer Inhaber, beziehungsweise der größte. Und gegen diese Wiener Wohnen wird bei 32 Mitarbeitern wegen Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Mhm. Das heißt, man muss natürlich auch sehen, dass so eine Systeme dann die Gefahr besteht, dass es auch von Vitamin B natürlich abhängig ist, ob man eine Wohnung findet oder nicht. Und die ÖVP wirft ihnen außerdem vor, dass natürlich auch die Verwaltung und die Nebenkosten höher sind als bei privaten Wohnungen. Mhm. Wobei man sagen muss, wenn dadurch die Mieten günstiger sind, finde ich das auch verkraftbar. Aber das ist ja auch wieder Ansichtssache, aber das will ich hier an dieser Stelle natürlich auch nicht verschweigen. Und wie gesagt, diese Effekte sieht man eben auch. Also gebaut werden pro Jahr ungefähr 6.000 bis 7.000 neue Wohnungen und geschätzt werden 15.000 benötigt, sagt zumindest die Leiterin der Liegenschaftsverwaltung einer Wiener Immobilienfirma.
Okay.
Also, doch nicht alles Gold.
Ja, aber gefühlt auf jeden Fall goldener als, oder eine etwas wirkende Lösung, als wir es doch hier tatsächlich in den meisten deutschen Großstädten haben. Ich musste bei dem, was du erzählt hast, zu dem, dass quasi es Privatpersonen eher erleichtert werden soll, eine Wohnung zu bauen. Da gibt es ja zumindest so eine ähnliche Bestrebung hier auch gerade in Deutschland, dass vor wenigen Monaten im Juli wurde das Baukindergeld verabschiedet, wo man ja auch sagen kann, okay, das ist natürlich grundsätzlich erstmal eine gute Idee, irgendwie Familien mit Kindern quasi einen Geldzuschuss zukommen zu lassen, aber klar, wer baut sich halt hier in ein Haus oder in Wien halt eine Wohnung, das ist natürlich auch jetzt vermutlich nicht diejenigen, die tatsächlich eine Sozialwohnung oder brauchen am dringendsten.
Ja, das ist natürlich auch wieder Politik nicht für diejenigen, die, sage ich mal, in der großen Not sind. Es ist natürlich positiv, dass man die Leute unterstützen möchte, mhm, und sicherlich trifft man da auch viele in der Mittelschicht oder oberen Mittelschicht, die denen es dadurch erleichtert wird. Allerdings löst es halt nicht das Problem, dass in der Stadt so wenig Wohnen möglich ist. Ich meine, wenn man sich die Großstädte anguckt, dann fehlt da ja auch einfach Grundstücke, die bebaut werden können überhaupt. Mhm. Und allein wenn ein Grundstückspreis so hoch ist, dann ist es natürlich schwierig. Dann hilft da auch das Baukindergeld nicht. Und es ist halt eher so eine Maßnahme, die doch der Augenwischerei dient. Und wir tun doch etwas, aber es löst nicht das Kernproblem. Aber das ist halt eine der Sachen, die man angesichts der Ohnmacht, die man dem Thema gegenübersteht, sozusagen nun herauszaubert. Denn es ist natürlich auch schwer, in der aktuellen Situation, wenn eben die öffentliche Hand immer weniger Grundstücke hat, selbst verschuldet, muss man ehrlicherweise sagen, ist es natürlich auch schwieriger einzugreifen. Ja. Aber nicht unmöglich.
Nicht unmöglich, wie wir ja unter anderem anscheinend in Wien sehen. Und damit bist du fertig?
Ja, damit können wir auch schon eigentlich zu dem Fazit der Sendung kommen. Denn du hast angefangen, über die hessische Landtagswahl zu reden. Dabei mussten wir feststellen, dass die Grünen ebenso wie in Bayern die großen Gewinner sind. Wir vermuten, dass es zu einer schwarz-grünen Regierung kommt, aber im Moment wird auch ein bisschen mit einer Ampelkoalition geliebäugelt. Da ist im Moment noch viel möglich. Wir werden es beobachten.
Genau, und du hast dann über die neue größte Statue der Welt, die 358 Millionen Euro gekostet hat, in Gujarat gesprochen. Und wir haben uns versucht, so ein bisschen damit zu beschäftigen, warum? Warum? Und sind dem so halb auf die Schliche gekommen, würde ich sagen.
Genau, dann hast du über die zweite Wahl gesprochen, aber allerdings eine, die noch bevorsteht. Und wir sind gespannt, ob wir eine Sensation erwarten können, nämlich dass Texas zum ersten Mal den Demokraten mehr Stimmen gibt als dem republikanischen Kandidaten. Und wir können gespannt sein, ob dieser, wie der Spiegel ihn bezeichnet hat, etwas unpassend, dem weißen Obama tatsächlich die Sensation gelingt.
Genau, oder ob das zumindest zum ersten Mal seit langem wieder passiert.
Seit langem wieder, das stimmt.
Genau. Und dann hast du jetzt gerade den Abschluss gebildet mit einem kleinen Ausblick aus dem ehemals roten Wien, wo doch tatsächlich...
Nach wie vor roten Wien.
Stimmt, nach wie vor roten Wien, wo doch 60% der Wohnungen tatsächlich in öffentlicher Hand sind und 3/4 der Bevölkerung beispielsweise einen Anspruch auch auf diese Sozialwohnungen hätte und ob das nicht potenziell vielleicht etwas ist, wovon auch Berlin oder andere Großstädte in Deutschland was lernen könnten.
Damit war es das auch von Politisiert und wir hören uns hoffentlich diesmal wirklich in 2 Wochen wieder.
Genau, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.